Tage die Texte ausgewählt und letzte Woche und diese Woche haben wir beides mal so ein Reich Gottes Gleichnis, also wo Jesus was sagt mit dem Reich Gottes, mit dem Himmelreich, verhält es sich so und so. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, der Lothar Sommer hatte letzte Woche das, finde ich, schwierigere und ich habe das einfachere. Ich finde das Gleichnis, was heute dran ist, das ist ein super Gleichnis, wo ich immer denke, wenn ich so lese, ja, Jesus, hey, das ist echt gut erzählt und das trifft so voll den Punkt. Und es geht um einen Text aus Matthäus 18, der beginnt mit einer Frage von Petrus. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Nein, gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Wörtlich steht hier 70-mal, 7-mal, insofern man könnte auch 490-mal denken oder so. Aber es ist letztlich nicht so ganz entscheidend, weil was Jesus hier sagt, ist einfach, unendlich oft sollst du deinem Bruder vergeben. Wenn ich da nämlich mitzählen würde, dann ist es ziemlich egal, ob ich da bis 77 Mal versuche zu zählen oder bis 490 oder 70 hoch 7. Also ich komme auch bei 77 Mal durcheinander. Und insofern einfach, es ist klar, Jesus sagt, du sollst unendlich oft vergeben. Und jetzt kommt diese Geschichte von Jesus, dieses Gleichnis. Deutschunterricht würde man heute wahrscheinlich Parabel sagen, also einfach eine Geschichte, wo man dann etwas vergleichen kann, wo man etwas verstehen soll durch die Geschichte. Ich lese uns und mache so ein paar Anmerkungen zwischendurch. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Wir stoppen da kurz. Es geht um einen König und der hat Diener, man könnte auch so Verwaltungsangestellte sich hier vorstellen, also die über richtig großen Teil irgendwie gesetzt sind. Und jetzt, als er abrechnet, da kommt einer, der diese 10.000 Talente ihm schuldet. Also irgendwie hat er total missgewirtschaftet und hat diese 10.000 Talente als Schuld. Jetzt ist es für uns ein bisschen schwierig, 10.000 Talente, was ist das? Jetzt gibt es zum Glück schlaue Leute, die uns sagen können, ein Talent sind 6.000 Denare. Damit wissen wir es Bescheid, gell? Aber wir kommen der Sache trotzdem schon näher, denn ein Denar, wissen wir von anderen Stellen, das war so ungefähr ein Tageslohn von einem Tagelöhner. Also das, was so ein einfacher Arbeiter am Tag bekommen hat, war so ein Tagelohn. Insofern ein Talent wären 6.000 Tagelöhne, wäre schon richtig viel. Jetzt hat aber Jesus von 10.000 Talenten gesprochen. Und 10.000 Talente wären dann 60 Millionen Denare, also 60 Millionen Tagelöhne. Das heißt, es ist eine gigantisch große Summe. Wenn man jetzt für einen Tagelohn 100 Euro ansetzen wollte oder so, dann wären wir bei 6 Milliarden Euro. Also was man einfach nicht zurückbezahlen kann. Also wir merken uns mal 60 Millionen Denare. Und insofern ist es schon ein bisschen spaßig, wenn dieser Mann sagt, also dass er sich niederwirft und auf Knien bittet, das kann man gut verstehen. Aber dass er da dazu sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen, das ist ja eigentlich ein Witz. Wie soll er es denn jemals zurückzahlen? Das geht überhaupt gar nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass so die ersten Zuhörer von diesem Gleichnis, die Geschichte noch nicht kannten, dass die jetzt vielleicht erwartet haben, dass Jesus so weiter erzählt, da brach der König in ein großes Lachen aus und sagte, wie willst du es denn bezahlen? Oder irgendwie so. Könnte man sich vorstellen, dass die Geschichte weitergeht. Aber wie geht sie weiter? Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Jesus erzählt es so, dass der Herr Mitleid hatte und ihn frei ließ. Das heißt, die Sache mit dem, dass er verkauft wird mit seiner ganzen Familie und seinem ganzen Besitz, das ist erledigt. Das heißt, dieses Freilassen. Aber noch darüber hinaus, auch die ganze Schuld erließ er ihm. Das ist natürlich echt der Hammer bei so einer Schuld, 60 Millionen Denare. Aber es ist auch das Einzige, was Sinn macht, weil er hätte es ohnehin nie zurückzahlen können. Jetzt geht's weiter. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Also das ist doch der Hammer, oder? Und insofern sind diese Denare gut im Kopf zu haben. Der hatte 60 Millionen Denare als Schuld und hat die erlassen bekommen. Und jetzt geht es hier um 100 Denare. Wirklich Peanuts, ja, eine Kleinigkeit. Und dieser andere Knecht, der fällt auch vor ihm nieder und er sagt genau die gleichen Worte. Also Matthäus hat sich da einfach gemacht, so markiert, Steuerung C, Steuerung V, kopiert, eingefügt, genau die gleichen Worte. Aber er geht nicht drauf ein. Er lässt ihn ins Gefängnis werfen und da soll er bleiben, bis er die Schuld bezahlt hat. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Ja, so ist recht, finde ich. Oder, also, wenn man sich so verhält, wenn man so viel bekommen hat und dann so kleinlich ist, dann, immer wenn ich es lese, denke ich, hey, super, ich finde gut, dass der König da reinschlägt und sagt, so geht's nicht und dann musst halt doch auch du alles zurückzahlen. Wenn da nicht der Vers 35 kommen würde, mit dem Jesus das Ganze abschließt, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Oh, denke ich mir dann jedes Mal, wenn ich es lese, da geht es ja um mich. Ich bin ja dieser Knecht mit diesen 60 Millionen Denare an Schulden. Denn es ist ja eben dieses Gleichnis, wo man in dem Fall wirklich schön eins mit dem anderen vergleichen kann. Und wenn wir es hier kurz überlegen, wer ist der König? Das ist Gott. Wer ist der mit den 60 Millionen Schulden? Das bin ich. Wer ist dieser Mitknecht, der diese 100 Denare Schulden hat? Das sind meine Mitchristen oder man kann vielleicht einfach sagen, mein Nächster. Aber im Moment würde ich sagen, also ganz so ist es doch eigentlich auch nicht. Denn diese 60 Millionen Denare an Schulden, die so unendlich groß sind und nicht möglich zurückzuzahlen, also so schlecht bin ich doch dann auch wieder nicht. Also im Vergleich zu Gott, gegenüber dem ich ja dann die Schuld habe, eigentlich bin ich doch ein ganz anständiger Mensch und ich finde, das ist dann doch ein bisschen übertrieben. Aber genau genommen ist es eben doch gerade so. dass die Schuld, die zwischen mir und Gott steht, einfach so groß ist, dass ich sie nie bezahlen könnte. Und ich weiß nicht, vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch so diesen Gedanken, dass man sich manchmal denkt, also wenn ich jetzt irgendwie so eine krasse Bekehrung gehabt hätte, also davor irgendwie so ein ganz schlechter Mensch gewesen wäre und dann wäre ich zum Glauben an Jesus gekommen und es hätte sich alles verändert, dann wäre das vielleicht alles noch mal viel lebendiger und ich wäre noch viel mehr begeistert von Gottes Größe und Gnade und so. Aber jetzt war ich halt schon immer recht anständig und so viel hat sich vielleicht gar nicht verändert und dadurch war das jetzt auch nicht so das große Ding. Und deswegen auch so dieses Denken, eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Also die 60 Millionen Denare passen eigentlich doch gar nicht zu mir. Und da wünsche ich mir es für mich selber, dass mir es immer mehr bewusst wird, doch, auch ich bin genauso derjenige, der diese Schuld hat, die eben ich nie aufarbeiten könnte. Und dem es aber genauso geht, wie diesem Knecht in dem Gleichnis, der sich vor dem König niederwirft und sagt, hab Erbarmen mit mir. Und der König gern Erbarmen hat und gern die ganze Schuld vergibt. Genauso geht es dir und mir. Wir dürfen diese Vergebung der Schuld einfach in Anspruch nehmen und damit eben wissen wir, wir sind frei. In den, ich meine, es waren die 80er Jahre, da gab es in Papua-Neuguinea eine Erweckung. Da waren so eine ganze Reihe Liebenzeller-Missionare mit dabei, mit beteiligt. Und eine davon war die Schwester Gerlinde Leitner. Die hat mir erzählt, dass sie in dieser Zeit immer wieder ein Gebet hatten oder dass es so ein Gebet war, das diese Erweckung so begleitet hat und was so das Kernstück war. Und das lautete, Herr, zeige mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Und das fand ich wirklich spannend, weil sie hat es so erklärt, dass sie sagte, um das ging es uns, dass wir erkennen, wer Gott ist, wie großartig er ist und dass wir erkennen, wer wir sind. Und dass wir es immer mehr erkennen, wie wir gar nicht zusammenpassen und dann aus dem heraus diese große Gnade erkennen, die Gott hat und da wieder neu davon begeistert sind. Und das ist wirklich mein Wunsch jetzt nicht, dass wir uns irgendwie jetzt so ganz schlecht und schlimm fühlen müssen oder so, aber dieses, wie groß die Gnade Gottes ist und ich glaube, wenn wir da immer mehr dahin kommen, dass wir das so erkennen, wie groß Gott ist und wie ich bin, dann erkennen wir diese Größe der Gnade Gottes. Das ist so das Erste, was ich uns sagen möchte, du und ich, wir dürfen das annehmen, diese Vergebung und anders hätten wir keine Chance und darüber dürfen wir uns einfach freuen und Gott dankbar sein. Herr, zeige mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Und wenn Gott uns vergibt, das als Nebenbemerkung, dann können wir uns selber auch vergeben. Dann gibt es keinen Grund, dass wir uns selber was nachtragen. Weil manchmal sind ja diejenigen, die am nachtragendsten sind, sind wir selber uns gegenüber. Aber da dürfen wir uns einfach auch selbst vergeben. Und jetzt geht ja diese Geschichte so weiter, nachdem der eben die Schuld vergeben bekommen hat, dass er den anderen trifft und dem eben die 100 nicht erlässt. Und ich denke, euch geht es da wie mir, dass man denkt, hey, das kann doch nicht sein, oder? So ein Verhalten. Das geht überhaupt gar nicht. Und es wird schon klar, wenn ich aus dieser Vergebung lebe, dann gilt es natürlich auch, dass ich dem anderen vergebe. Das war ja auch diese Ausgangsfrage von Petrus. Und so ganz schlecht hat es der Petrus ja gar nicht gemeint mit seinen 7-mal. Wenn ich mir so richtig überlege, wenn jemand an mir schuldig wird und ich vergebe, und dann kommt das Gleiche wieder vor und ich vergebe wieder, und dann kommt es ein drittes Mal vor, dann würde ich schon denken, naja, also ich vergebe ja schon, aber es wäre auch schön, wenn es dann nimmer wäre. So. Ja, und das 7-mal, also so ganz schlecht finde ich, ist das Angebot von Petrus ja nicht. Aber trotzdem, Jesus sagt, nee,
hey, überleg dir, was du für eine Schuld vergeben bekommen hast, und deswegen gilt es einfach grundsätzlich immer zu vergeben. Jetzt ist es mit dem Vergeben aber so eine Sache. Manche haben wirklich Schlimmes erlebt. Und also kann man alles Mögliche nennen, sowas wie Kindesmissbrauch oder irgendwie so diese ganz schlimmen Dinge. Und da ist natürlich schwierig, und da müssen wir natürlich sehr aufpassen, dass wir jetzt nicht einfach sagen, ja, du musst halt vergeben. Das wäre dann wie so der zweite Schlag ins Gesicht. Da gab es schon das große Unrecht, und dann, wenn man so einen Satz dann hört, dann kann das wie so ein zweiter Schlag ins Gesicht sein. Und insofern, da möchte ich wirklich, wirklich vorsichtig sein bei solchen großen Dingen. Und doch als langfristiges Ziel würde ich es immer sehen, die Vergebung. Auch bei den ganz großen und schlimmen Dingen, weil ich meine, dass man letztlich sich selbst etwas Gutes tut, wenn man vergibt. Mir hat dabei ein Satz geholfen, den ich selbst gehört oder gelesen habe, und der lautete: Nicht vergeben ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Nicht vergeben ist wie Gift trinken und hoffen, dass der andere stirbt. Ich glaube, da ist wirklich viel Wahres dran. Weil wir denken ja manchmal so, also der andere hat es gar nicht verdient, dass ich ihm vergebe. Das gönne ich ihm jetzt gar nicht. Der soll ruhig merken, dass ich ihm nicht vergebe oder so. Aber in Wirklichkeit schadet es nicht dem anderen, sondern es schadet mir selber. Ich bin es, der diesen Becher Gift trinkt. Und deshalb, positiv gesagt, vergeben ist, den Becher Gift beiseite schieben oder ihn auskippen und damit eben frei zu sein. Und so möchte ich schon bei diesen großen Dingen wirklich nicht vorschnell sagen, du musst halt vergeben. Manchmal braucht es Jahre, manchmal braucht es seelsorgerliche Begleitung, therapeutische Begleitung auch. Aber so als großes Ziel würde ich es trotzdem sehen, eben weil, ich sage es gern so, im Blick aufs Vergeben, da darfst du an dich selbst denken. Vergib dem anderen, damit tust du dir selbst etwas Gutes. Und jetzt ist es ja in unserem Alltag glücklicherweise auch so, dass es normalerweise nicht diese ganz großen Dinge sind, wo wir uns dann irgendwie so dahinter verstecken könnten, ja, ich brauche da viele Jahre dazu. Meistens sind es ja nicht diese großen Dinge, und dann brauchen wir uns da auch nicht verstecken und sagen, ich brauche da Jahre, sondern klar, es hat verletzt und es ist schwierig, aber trotzdem lasst uns da das einüben. Ich habe es so überschrieben, wie Gott mir, so ich dir. Eben weil Gott dir und mir vergibt, deswegen wollen wir dem anderen vergeben. Wie Gott mir, so ich dir. Der Pfarrer in Ditzingen hat das mal so gesagt, dass er sagte, er staunt schon, wie viel Unvergebenes er bei Trauergesprächen immer wieder mitbekommt. Und Pfarrer haben viele Trauergespräche, die haben oft viele Beerdigungen. Und er wollte damit auch sagen, wie wichtig es ist, eben zu vergeben und sich zu versöhnen, solange es geht. Weil wenn eben jemand gestorben ist, dann kann man sich nicht mehr mit dem versöhnen. Bei Gott kann man immer noch um Vergebung bitten und er vergibt gern. Aber ich finde, da ist viel Wahres dran. Lasst uns Vergebung und Versöhnung suchen, solange es möglich ist. Jetzt hat er sicherlich da auch nicht nur Christen vor sich sitzen gehabt, wenn er Trauergespräche geführt hat. Aber manchmal ist es schon auch erstaunlich, wie bei so ganz ernsthaften Nachfolgern Jesu doch so Unversöhnlichkeit zu sehen ist oder Unvergebenes. Und ich will es einfach mir selber sagen und uns, lasst uns das so leben. Wie Gott mir, so ich dir. Zwei, drei praktische Gedanken zum Vergeben möchte ich uns noch weitergeben. Das eine ist, ich glaube, ich war so Jugendlicher, wo ich mich gefragt habe, wie ist das, kann ich eigentlich jemand vergeben, wenn er mich nicht um Vergebung gebeten hat? Und da ist die Antwort ganz klar, ja. Denn wenn wir darauf warten, bis der andere kommt und um Vergebung bittet, da kann sein, dass wir vergeblich warten. Manchmal ist es so, dass der andere es gar nicht gemerkt hat, dass er mich verletzt hat. Oder vielleicht ist es so, dass es einer durchaus gemerkt hat, aber es ist ihm völlig egal. Deshalb lasst uns nicht warten, bis jemand kommt, sondern lasst uns vergeben in diesem Wissen, sonst trinke ich diesen Bechergift, nicht der andere. Und ich will diesen Bechergift nicht trinken. Ich vergebe lieber. Also vergeben, wenn man nicht darum gebeten wird, ja, auf jeden Fall. Andersrum natürlich, wenn ich an jemanden schuldig werde, dann bin ich schon gefragt, dass ich auf denjenigen auch zugehe und um Vergebung bitte. Also das schon, nur ich will nicht warten, bis der andere kommt. Ein weiterer Gedanke, wir haben ja so diesen Begriff oder dieses Vergeben und Vergessen. Das ist eine schöne Formulierung, vergeben und vergessen, glaube ich, richtig gut gemeint, eben mal zu vergeben und zu vergessen sein. So. Nur in der Praxis funktioniert es häufig nicht, das mit dem Vergessen. Weil wir eben nicht so auf Knopfdruck vergessen können. Und auch da ging es mir schon so, dass ich irgendwo bewusst vergeben habe und dann, also so kurze Zeit später kam es mir wieder in den Sinn und ich habe mich gefragt, habe ich es gar nicht richtig vergeben, wenn mir es jetzt wieder in den Sinn kommt? Und da ist dann wichtig, dass wir im Kopf haben, doch, wenn wir vergeben haben, dann gilt es. Das Vergessen eben, wenn das irgendwann kommt, ist schön, aber es kann sein, dass es Dinge gibt, die wir unser Leben lang nicht vergessen. Und dann gilt es einfach, wenn es uns in den Kopf kommt, dass wir wieder sagen, aber ich habe es vergeben und dabei bleibt es. Ich hole es nicht wieder hoch, sondern es bleibt dabei, dass ich vergeben habe. Wir lassen jetzt gleich hier so Körbchen durch die Reihen gehen, wo jeder, der möchte, sich einen Zettel rausnehmen kann und einen Stift oder auch mehrere Zettel. Und ihr dürft dann, wenn ihr wollt, da irgendwie einen Namen aufschreiben oder irgendeine Situation, wo ihr sagt, da will ich bewusst vergeben. Und dann habe ich wieder diesen Aktenvernichter dabei und den stellen wir nachher da an den Ausgang hin und da dürft ihr einfach den Zettel durchlassen. Genau, wir geben es gerade durch. Niemand muss, aber wer möchte, darf das gern rausnehmen. Wir hatten an Karfreitag schon so etwas Ähnliches und ich habe ein bisschen überlegt, machen wir das heute nochmal. Aber ich dachte, ja, es ist gut. Vielleicht hilft es dem einen und anderen zu sagen, ja, ich möchte bewusst vergeben. Und eben, ich schreibe das auf, ihr könnt es gerne dann auch falten, der Aktenvernichter packt es und dann lasse ich es durch diesen Aktenvernichter durch und sage damit nochmal, und das soll vergeben sein. Und vielleicht hilft es dann auch im Blick auf dieses Vergessen, wenn es irgendwie dir in den Sinn kommt, dass du sagst, nee, ich habe das vergeben und ich habe es da sogar durch den Aktenvernichter durchgelassen. Also ich hole es nicht wieder hoch, sondern es ist wirklich vergeben. Bei dem Aktenvernichter, wir machen das nachher so praktisch auf dem Weg zum Abendmahl, dürft ihr da dran vorbeigehen. Wenn der dann rattert, das macht uns heute einfach nichts aus. Und da ist nur wichtig, dass man es in der Mitte reintut. Das sind ja so kleine Zettel und der Sensor vom Aktenvernichter ist in der Mitte. Deswegen, dass der anspringt, genau muss es in der Mitte sein, wenn er nicht ohnehin schon läuft. Abschließend ein ermutigendes Beispiel und wenn ihr wollt, dürft ihr gerne nebenher schreiben. Ihr habt auch nachher noch kurz Zeit. Aber eins, was mich wirklich ermutigt hat, will ich euch noch erzählen. Und zwar vor 30 Jahren war dieser schreckliche Völkermord in Ruanda. Und schon so die letzten Wochen wurde immer wieder in den Nachrichten auch daran erinnert. Das war so einige Wochen und das ist gerade so diese Zeit. Bis zu 1 Million Tutsi wurden umgebracht in dieser Zeit. Und was damals echt so eine grausame Sache war. Das bleibt so. Aber in der Zeit danach, da ist etwas geschehen, was ich wirklich erstaunlich finde. Nämlich, dass viel Vergebung und Versöhnung stattgefunden hat in Ruanda. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann war das so von der Politik auch so dieses Vorgehen, dass sie sagten, wir wollen vergeben und versöhnen, uns auf die Fahnen schreiben. Und viele christliche Initiativen haben das unterstützt. Und jetzt sogar in der Tagesschau habe ich einen Bericht gesehen auf tagesschau.de, wo von einer Frau berichtet wurde, die man hier links sieht, deren Mann umgebracht wurde damals. Und sie hat ganz bewusst gesagt, ich will dem Mörder meines Mannes vergeben. Und der Mann, den man rechts sieht, das ist der Mörder ihres Mannes. Er hat da auch 8 Jahre dafür im Gefängnis gesessen und er hat das auch diese Schuld bekannt und um Vergebung gebeten. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann hatte sie schon, bevor sie überhaupt wusste, wer es ist, gesagt, ich werde dem Mörder meines Mannes vergeben. Und das ist da ganz oft passiert. Sicherlich auch nicht bei allen, aber trotzdem, es ist ganz oft passiert und es ist viel Vergebung und Versöhnung da geschehen. Und das ist ja wirklich nicht selbstverständlich. Aber ich finde es stark, dass diese Tutsi das hinbekommen haben. Und ich dachte zum einen, ich finde es gut, wenn wir auch die positiven Nachrichten aufnehmen, auch diese positiven Dinge, die es in der Welt gibt. Und ich finde es gut, wenn wir Gott auch dafür danken, für das, was er da getan hat. Gerne auch weiter dafür beten, für die, die nicht vergeben können, was man ja durchaus nachvollziehen kann, aber dass wir für sie einstehen, dass Vergebung und Versöhnung weitergeht. Und ich habe mich so gefragt, was wäre gewesen, wenn es da anders gelaufen wäre, wenn die Tutsi sich wieder an den Hutis gerecht hätten und dann wieder die Hutis an den Tutsis und so. Das wäre ja gut vorstellbar gewesen. Dann hätten wir heute ein weiteres Land, in dem irgendein schrecklicher Bürgerkrieg toben würde. Aber weil sie diesen anderen Weg gegangen sind, haben sie eben auch ihrem Land eine Zukunft gegeben. Und die Dinge sehen da ganz anders jetzt aus, als es aussehen würde, wenn sie auf Rache ausgegangen wären. Und so können wir Gott dafür danken und uns ein Beispiel daran nehmen. Wie Gott mir, so ich dir. Weil Gott uns vergibt, wollen wir unseren Mitmenschen vergeben. Amen. Wir nehmen uns noch so eine kurze Zeit der Stille. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch was aufschreiben oder irgendwie auch in der Stille irgendwie so sagen, Gott, ich will diesem oder jener vergeben. Und ich bete dann mit uns und zum Abschluss des Gebets beten wir noch gemeinsam das Vaterunser. Genau, jetzt nehmen wir uns noch so diese Zeit der Stille. Lieber Vater im Himmel, du bist der große Gott und ich erkenne da wahrscheinlich nur ein kleines Stück davon, wie groß du bist. Und ich erkenne nur ein kleines Stück davon, wie riesig deine Gnade mir gegenüber ist, dass du mir alles vergibst. Und ich bitte dich darum, Herr, zeige mir, wer du bist und zeige mir, wer ich bin. Und lass mir es einfach so groß werden, wie groß deine Gnade ist. Und dann hilf du uns, dass wir selber auch so leben, wie du mir, so ich den anderen. Bitte hilf du selber uns dabei. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander und dann feiern wir das Abendmahl. Jetzt wollen wir das Abendmahl miteinander feiern. Beim Abendmahl denkt man vor allem an dieses, dass Jesus für unsere Schuld am Kreuz starb und dass sie vergeben ist für jeden, der das im Glauben annimmt. Aber heute wollen wir auch an das denken, dass wir eben dem anderen vergeben wollen, weil das eine zum anderen gehört. Ich möchte uns die Einsetzungsworte sagen, wie sie in 1. Korinther 11 stehen. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Tische saß, da nahm er das Brot, sagte Dank und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und so auch nach diesem Mahl, da nahm er den Kelch mit Wein, sagte Dank, gab diesen Kelch seinen Jüngern und sprach: Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden, das tut zu meinem Gedächtnis. So wollen wir es gleich auch so halten, dass wir es eben zum Gedächtnis Jesu tun, dass wir miteinander Brot und Traubensaft einnehmen und wissen, so wie Jesus gestorben ist, so stirbt das Brot und Traubensaft in mir. Brot und Traubensaft macht es, dass ich leben kann, so das natürliche Leben. Und Jesus sterben macht es, dass ich leben kann, das ewige Leben habe. Jeder ist eingeladen zum Abendmahl, der weiß, ich bin nicht aus mir selbst gerecht. Ich kann diese 60 Millionen Denare nicht selber aufbringen, sondern ich brauche diese Vergebung der Schuld. Niemand muss kommen, aber jeder, der das weiß, ist herzlich eingeladen. Und wir haben hier schon Platz gemacht. Vielen Dank euch. Wir machen einfach wieder so Halbkreise hier vorne und dann gehen wir zuerst mit den Obladen rum. Ihr dürft euch eine Oblade nehmen und dann wichtig dran denken, die noch in der Hand zu behalten, weil kurz danach kommen wir mit dem Kelch und ihr dürft dann eintunken und beides gemeinsam sozusagen nehmen. Jetzt wollen wir noch mal eine kurze Zeit der Stille haben. Vorher haben wir vor allem daran gedacht, wem wir vergeben wollen. Vielleicht wollen wir jetzt noch mal was bekennen, wo wir sagen, das ist mir wichtig, dass ich es Jesus bekenne oder ihm einfach Danke sagen für seine Vergebung. Und dann wollen wir zum Abschluss dieser Stille das Glaubensbekenntnis sprechen. Wer möchte, wer sagt, das ist mein Bekenntnis, der darf dann mitsprechen bei diesem Glaubensbekenntnis. Kurze Zeit der Stille zuerst. Wir bekennen gemeinsam: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ja, und jetzt seid ihr herzlich eingeladen, einfach hier nach vorne zu kommen. Auch ihr Lieben im Übertragungsraum, kommt einfach mit runter. Und wenn jemand von euch noch ein Zettelchen schreiben will, vielleicht können wir einen Korb hinten auf den Stehtisch stellen, macht das gerne. Und ihr dürft einfach hier so, wenn ihr zum Abendmahl kommt, gerne an diesem Aktenvernichter vorbeigehen und den Zettel reinlassen. Da steht also da so Richtung Türe. Und dann kommt, denn es ist alles bereit.
Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe, vor dir atmet meine Seele auf, vor dir fallen meine Masken ab, vor dir, vor dir werden meine Sorgen klein. Vor dir werden meine Wunden heil, vor dir mach ich meine Fäuste auf, vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Schatten fliehen vor dir, stehe ich in deinem Sieg vor dir. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Gnade angenommen, darf ich zu dir kommen, Herr? Denn durch dein Blut hast du mich rein gemacht. In Gnade angenommen, darf ich zu dir kommen, Herr? Hast du mich rein gemacht? Schaff alles weg, was mich blockiert. Zieh mich ganz nah zu dir hin. Voll Ehrfurcht vor deinem Thron will ich niederknien. Deine Liebe Gnade angenommen, darf ich zu dir kommen, Herr. Denn durch dein Blut hast du mich rein gemacht. In Gnade angenommen, darf ich zu dir kommen, Herr. Denn durch dein Blut hast du mich rein gemacht. Schaff alles weg, was mich blockiert, zieh mich ganz nah zu dir hin, voll Ehrfurcht vor deinem Thron will ich niederknien, deine Liebe empfangen, dir neu mein
endlose Gnade, neu jeden Tag. Ich fand Vergebung, als ich Jesus traf. War völlig verloren und suchte den Weg, was ich selbst nicht konnte. Tat Jesus für mich. Oh, am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich verloren. Freigesprochen durch den Sohn fängt ein neues Leben in mir an. Oh, am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich verloren. Freigesprochen durch den Sohn fängt ein neues Leben in mir an. Es ist so viel leichter ohne die Last. Alle Verdammnis nahm Jesus mir ab. In all meinen Kämpfen hat er schon gesiegt. Sein Sieg ist auch meiner, weil er in mir lebt. Oh, am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich verloren. Freigesprochen durch den Sohn fängt ein neues Leben in mir an. Oh, am Kreuz, da hat der Tod sein Recht auf mich
starb, ich sing Halleluja. Drei Tage lag er in dem Grab, Halleluja. Weil er nicht dort blieb, ich sing Halleluja. Jesus hat den Tod besiegt,
ich sing Halleluja.
Ich wollte noch sagen, dass die Frau Stelter im Altenheim gestern verstorben ist. Sie ist lange hierher gekommen, auch in den Nachmittagsbibelkreis und auch in die Frauenfrühstück, und sie war immer voll dabei. Jetzt ist sie am Zielen. Und wir wollen jetzt zum Schluss noch um einen Segen bitten. Und nach dem Segen hören wir noch ein Lied. Und dann am Schluss steht die Bärbel und der Thomas Schmid hier an der Seite. Und dann kann man sich auch noch segnen lassen oder für sich beten lassen. Jetzt wollen wir um den Segen des Herrn bitten. Gott, lasse seine Freundlichkeit über dir leuchten und halte seine Hand schützend über dir. Amen.
See.